Kettenreaktion. Wie das Lieferkettengesetz die Welt verändern kann. Ein Podcast-Format von Global 2000. Mit Anna Leitner, Eva Gensdorfer und vielen tollen Gästen.
Hallo liebe Leute, wir sind wieder im Format Kettenreaktion und haben heute zu Gast Katie Shields, die Co-Founderin von Donut Wien. Hallo liebe Katie.
Hallo.
Und in gewohnter Weise auch Anna Leitner, unsere Campaignerin für Ressourcen und Lieferketten bei Global 2000. Hallo Anna.
Hi Eva, hallo.
Wir haben jetzt schon ein paar Folgen hinter uns, wo wir über das Lieferkettengesetz sprechen. Und haben uns das schon aus ganz verschiedenen Blickwinkeln angeschaut und heute haben wir dich zu Gast, um auch so ein bisschen den Blick aufs größere Ganze zu werfen im Sinne der Wirtschaft. Mhm. Und eigentlich sind das ja eher volkswirtschaftliche Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Ich habe gelesen, so in deinem Profil auf LinkedIn oder auch auf deiner Website, also dass du ursprünglich ein former Mainstream Economist warst, also eine, die sich halt ganz im Mainstream mit Wirtschaft beschäftigt hat und jetzt dich für eine Economy in Service to Life einsetzt. Mhm. Ein interessanter Twist. Und du hast ja eben Donut Wien gegründet und da würde mich jetzt interessieren, es ist ja ein bisschen so im Zeitgeist alles als Donut fast darzustellen momentan. Mhm. Also es gibt ganz viele komplexe Zusammenhänge, die sich so auch ganz gut darstellen lassen. Was hat es denn mit dieser Idee auf sich und wie ist es dazu gekommen?
Donut Economics ist eine Idee, also wurde von einer britischen Ökonomin Kate Raworth entwickelt nach der planetaren Grenzenstudien, was in 2008, 2009 rausgekommen ist. Und sie hat damals die Idee gehabt, anhand von diesem Bild von unserem Planet, wo wir schon über mehrere Grenzen schon überschritten sind, wie können wir ein Wirtschaftssystem entwickeln, ermöglichen, indem dass wir innerhalb der Grenzen leben können, aber auch in einer Art und Weise, wo alle ihre Grundbedürfnisse abgedeckt haben. Und nicht vielleicht nur die Grundbedürfnisse, sondern gedeihen können in diesem Raum. Also wir nennen das den sicheren und gerechten Raum. Ich habe selbst, ich nenne mich als auf Englisch Recovering Mainstream Economist. Ich war sehr lang als Ökonomin tätig bei einer britischen Denkfabrik in Wien. Und habe mich begonnen, also ich wollte einen neuen Weg finden in meiner Karriere, weil es ist mir langsam aufgekommen, dass unsere Klimakrise, unsere Umweltkrise eigentlich systemische Hintergründe hat. Und ich war bei einem Vortrag von Kate Raworth in 2017, wo das Buch rausgekommen ist. Was Kate Raworth mit dem Donut versucht, ist eigentlich das Ziel neu zu definieren, so dass wir dann unsere Narrative ändern können. Und das war für mich ein bisschen so wie ein Licht geht auf. Ich dachte, okay, ja, das ist das eigentlich. Das soll das Ziel sein. Genau, es hat dann ein bisschen eine Zeit gedauert, bis dann endlich ein paar andere Aktivisten, Wissenschaftler, bis wir uns zusammengefunden haben in Wien. Und beim Climate Strike im März haben wir uns entschieden, okay, wir gründen jetzt eine Koalition und versuchen diese Ideen auch in Österreich, in Wien und in Österreich zu verbreiten und hoffentlich umzusetzen.
Wir haben ja diesen Podcast der Lieferkettengesetz gewidmet. Mhm. Da wäre jetzt eben auch die Frage an die Anna, inwiefern könnte so ein Ansatz, dieser Donut-Ansatz quasi zum Lieferkettengesetz beitragen oder umgekehrt? Also wie stehen die im Zusammenhang?
Ja, wir sehen das Lieferkettengesetz ganz klar ja nicht als Ende in sich selbst. Also das ist ja nicht das Ziel selbst, dass wir so ein Gesetz haben und dann ist alles gut. Nein, das Lieferkettengesetz ist ein Teil von einem Kanon und vielen Maßnahmen, die es braucht, dass wir eben eine Wirtschaft schaffen, die Grenzen des Planeten respektiert, die Ressourcen respektiert, die Klimaziele respektiert und die gleichzeitig diese Wirtschaftsunternehmen darin die Menschenrechte respektiert, Arbeitnehmerinnenrechte respektieren, sodass eben alle Menschen, dass es allen Menschen gut gehen kann auf der ganzen Welt. Und damit es so eine Wirtschaft gibt, ist das Lieferkettengesetz halt ein wichtiger Teil, weil sonst, wie es bisher läuft, die Unternehmen ja in Österreich oder Europa vielleicht diese Grenzen einhalten müssen. Es gibt hier in vielen Bereichen gute Umweltschutzgesetze, es gibt Menschenrechtsgesetze, die man einhalten muss, Arbeitnehmerinnengesetze, aber die gibt es in Europa. Und die gelten dann für den europäischen Standort und die europäische Produktion, aber nicht für überall, wo die Unternehmen tätig sind und nicht für die Lieferketten. Und dadurch kommen diese Konzerne sehr leicht über diese Grenzen hinaus, weil sie scheinbar nicht existieren, weil sie nicht in Gesetze gegossen sind. Mit dem Lieferkettengesetz soll eben zumindest für Konzerne, die in Europa agieren und in Europa Umsatz machen, diese Grenzen tatsächlich überall gelten. Damit eben dieses Auslagern, weil dort scheinbar keine Grenzen gibt, nicht mehr möglich ist. Und das ist das, was das Lieferkettengesetz machen soll. Ob es das wirklich schaffen kann und wie viele weitere Schritte noch notwendig sind, zeigt sich jetzt auch im Zug der Verhandlungen, wie viel wirklich die Staaten bereit sind, diese Wirtschaft eben einzugrenzen in diesen Safe Operating Space, also in diesen Bereich dieses Donuts, wo es gut ist, wo es vertretbar ist. Und ganz konkret heißt das zum Beispiel, dass Unternehmen bisher einfach wachsende Emissionen haben können, weil sie wachsen, der Umsatz wächst und mit dem wachsen auch die Emissionen und mit dem wächst der Ressourcenverbrauch, weil sie zum Beispiel immer mehr in Plastik verpacken, immer mehr Produkte machen, die nicht reparierbar sind. Mit dem Lieferkettengesetz hoffen wir, dass es eben eine Möglichkeit geben wird, da zu sagen, hey, das zerstört Umwelt, das gefährdet Menschenrechte, das geht so nicht weiter. Und ihr müsst diese Auswirkungen reduzieren und ihr müsst nachprüfen, dass auch eure Lieferanten die Auswirkungen reduzieren.
Genau, das Lieferkettengesetz würde ja jedes Unternehmen, das in Europa tätig ist, über eine gewisse Grenze zur Verantwortung ziehen und zu sagen, okay, nicht nur das, was ihr hier macht, sondern auch, wo eure Rohstoffe herkommen, das, was danach mit dem Produkt passiert, das geht euch auch an. Wie siehst denn du das, Katie? Ist das Lieferkettengesetz auch eine Möglichkeit, um die Donut-Theorie in die Praxis umzusetzen?
Ich glaube, sicherlich ist es ein Teil von, wie du sagst, Anna, viele Maßnahmen, die wir brauchen. Genau, weil es geht genau darum, wir sehen das in vielen Bereichen, dass man auch in Österreich, wir haben zum Beispiel die globale Nachhaltigkeitsziele, aber die gelten auch nur wirklich für Österreich. Und wir können, also wenn wir nur, das ist auch der Grund, warum ich auch The Donut so anspruchsvoll finde. Man kann das auch runterbrechen ganz schön. Also wenn man das dann in vier so quasi teilt und man sieht, was passiert auf der lokalen Ebene, ökologisch und im sozialen Bereich und was passiert global ökologisch und sozial. Und wenn man versucht eben diese vier, wir nennen das so vier Linsen, das ist eine Art, wie man so quasi mit dem Donut arbeiten kann, dann ist man so quasi gefordert, auch auf der globalen Ebene zu schauen, was passiert ökologisch und sozial. Also wie können wir diese Grenzen auch weltweit im Blick haben. Ich glaube, das ist eine massive Herausforderung für Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem viel Widerstand gibt. Aber ohne solche Gesetze, denke ich, kommen wir auch nicht innerhalb der Grenzen.
Also da geht es ja eigentlich darum, dass man nicht zum Beispiel nur die lokale Ebene anschauen kann. Also so, okay, super, wir haben eine 38-Stunden-Woche, wir halten Menschenrechte in Österreich ein, keiner wird irgendwie zwangsumgesiedelt, abgesehen davon, dass es natürlich auch in Österreich nicht alles perfekt ist, aber sagen wir jetzt mal so, wir haben in Österreich alles erledigt und Umweltgesetze haben wir auch, wir setzen die Wasserrahmenrichtlinie um und auch da nicht alles perfekt, aber quasi, wenn das Ziel wäre, aber man sieht vollkommen ab von einer globalen Ebene, dann ist das nicht das volle Bild, oder? Mhm. Also so, man kann nicht nur das Lokale anschauen, ohne die globale Sicht geht es auch nicht, weil eben, wo kommen die Rohstoffe für unsere Handys und Elektroautos zum Beispiel her? Das kann man nicht an der Grenze von Österreich oder an der Grenze der Stadt Wien aufhören zu betrachten.
Das Lieferkettengesetz richtet sich ja eher an Unternehmen. Das wäre jetzt so eine Frage an euch beide, ja. Es ist klar, es braucht eine Neuausrichtung auf diesem Planeten, damit wir die Kurve kriegen. Ist es eher, dass wir uns an die Politik richten sollten, die da jetzt dann die Vorgaben macht? Sind es eher die Unternehmen, die das Ganze den Kahn aus dem Schlamm ziehen? Wo liegt derzeit der Ball?
Ich glaube, der Ball liegt, das ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber bei uns allen. Wir können, glaube ich, nicht warten, dass die Politik vorangeht. Wir sind in einem globalen Wettbewerb, sowohl die Unternehmen, aber auch als Land. Also Österreich ist auch, wir hören ständig, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten müssen oder stärken müssen. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht gute Beispiele, die einem Mut geben auch. Und das ist, glaube ich, auch der, also das ist auch der Grund, warum diese Bewegung auf der lokalen Ebene, Amsterdam war die erste Stadt, das Donut so quasi als Ziel zu setzen, dass die bis 2050, glaube ich, das ein Donutstadt sein wollen. Brüssel ist ziemlich weit vorne. Es gibt ja andere in Europa, aber auch weltweit, Melbourne zum Beispiel in Australien. Also das zeigt auch, was machbar ist, aber natürlich kann keine Stadt allein das schaffen, aber es kann auch kein Großkonzern das allein schaffen. Also wir müssen eigentlich zusammen, Schritt für Schritt, es wird einfach vieles brauchen. Und wo ich vielleicht auf der unternehmerischen Ebene, es ist natürlich schwierig, ja, für große Konzerne vor allem, die ihre Shareholders haben und jeden Quartal so Wachstum liefern müssen. Aber es gibt Beispiele, Beispiel Patagonia, ja, hat vor kurzem also entschieden, ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen zu sein. Es gibt andere große Unternehmen, die vielleicht auch dieses Beispiel nehmen könnte. Also ich glaube, es braucht viele Pilotversuche und Beispiele. Und je mehr einfach davon, desto schneller können wir alle gemeinsam gehen.
Ich glaube auch, es braucht auf jeder Ebene und gerade, weil du angesprochen hast, auch die Unternehmen, die können, also wir können nicht erwarten, dass jedes einzelne Unternehmen das irgendwie für sich entscheidet und quasi so altruistisch dem Gemeinwohl orientiert wird plötzlich, wenn sie eigentlich nicht alle machen. Und deswegen ist auch das Lieferkettengesetz so ein großer Hebel, weil es dann festlegen würde, so, es hat jedes dieser Unternehmen nicht nur ein Ziel, nämlich Wachsen und Geld, sondern auch eben Umwelt schützen und Umweltschutz einhalten und Menschenrechte einhalten. Mhm. Und genauso wie jetzt halt Qualität kontrolliert wird und wie man schaut, haben die Zulieferer da das geliefert, was wir brauchen, haben sie es billig genug geliefert, muss man in Zukunft halt auch schauen, okay, haben die Zulieferer das auch geliefert und Umweltschutz und Menschenrechte eingehalten. Also es verändert die Fragen, die gestellt werden und verändert halt ein bisschen zumindest Stück für Stück auch das Ziel. Natürlich braucht es aber darüber hinaus halt auch auf Ebene von Bund und auch von Ebene von der EU Zielrichtungsänderungen, wo man wirklich dann, da geht es dann wirklich in Richtung die Frage, okay, was ist das Ziel als Gesellschaft? Brauchen wir Wirtschaftswachstum, also im Sinne von einem Bruttoinlandsprodukt, das wachsen muss? Oder eben legen wir andere Ziele fest, planetare Grenzen anhalten und eben soziale Bedürfnisse befriedigen? Ja, wir beschäftigen uns ja auch gemeinsam damit und sind ja auch Katie und Donat Vienna und wir bei Global 2000 gemeinsam gerade in der Planung für auch eine Konferenz, wo es genau darum gehen soll, nächstes Jahr im Frühling. Stay tuned. Ja, Beyond Growth Konferenz Österreich.
Ich meine, wir sind ja eben als Umweltschutzorganisation nochmal auch gefragt, wo würden denn bei einem Lieferkettengesetz idealerweise denn die Grenzen angesetzt werden im Thema Umwelt? Wer legt denn die fest?
Ja, schwierige Frage. Im Lieferkettengesetz hat die Kommission zuerst so festgelegt, dass da Konventionen, das gemeinsame internationale Abkommen genannt werden, die festlegen, was zu schützen ist. Das EU-Parlament hat dann gesagt, auch rechtmäßig, das sehen wir auch in Studien, das ist nicht genug, weil es gibt nicht zu jedem Thema ein Abkommen zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel kein internationales Bodenschutzabkommen, das wirklich da greifen wird. Das EU-Parlament hat deswegen gesagt, okay, wir müssen insgesamt Umweltkategorien schützen, also wir müssen Wasserressourcen in der Quantität und in der Qualität schützen, wir müssen Biodiversität schützen, wir müssen das Klima schützen, Emissionen runter. Und jetzt ist eben gerade diese Zeit, wo verhandelt wird, was werden die Grenzen sein und wo wir natürlich als Umweltschutzorganisation und in unseren Bündnissen sagen, das muss tatsächlich den planetaren Grenzen entsprechen. Das heißt, es muss zum Beispiel verpflichtet werden, dass Unternehmen die Emissionen so viel reduzieren, wie im Paris-Abkommen beschlossen wurde. Da wehren sich jetzt gerade noch viele Staaten im Aufdruck aus der Wirtschaft. Aber ja, wir hoffen noch in den nächsten Wochen da Druck zu machen, dass tatsächlich die Regelung so kommt, wie es notwendig ist.
Liefert da der Donut-Ansatz auch so Empfehlungen, die fürs Lieferkettengesetz anwendbar wären?
Ja, vielleicht ein bisschen zu erklären, der Donut, also es ist so einerseits ein Kompass, ja. Also es gibt uns so quasi die planetaren Grenzen als die ökologische, ja, die Umweltgrenzen, die man wirklich respektieren soll. Und die sozialen Grenzen stammen von den globalen Nachhaltigkeitszielen, die sozialen. Es ist aber keine Vorschrift, was zu tun ist. Es ist zuerst ein Kompass, zweitens eine Theorie des Wandels, also wirklich das Ziel neu zu setzen, ist einer von den eigentlich hat eine sehr große Wirkung. Ja. Und dritten gibt es so quasi Prinzipien, die Kate Raworth gemeinsam mit anderen ökologischen Ökonomen, Sozialökonomen und anderen Experten gemeinsam so entwickelt hat. Und diese Prinzipien können vielleicht auch hilfreich sein, wie man so Gesetze ändern kann oder neu denken kann. Aber es geht ja eher um eben so.
Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen?
Genau, also die zwei so Hauptprinzipien sind distributive und regenerative. Also wir versuchen von einem Wirtschaftssystem zu gehen, das eben nicht regenerativ ist, wo wir immer mehr nehmen und nicht zurückgeben und auch die nicht einmal die Umweltverschmutzung, die wir produzieren, irgendwie verarbeiten. Es wird so quasi immer schlimmer. Aber auch im Sinne von wie Gewinn, wie Geld, aber auch wie Wissen, was wir in unserem Wirtschaftssystem produzieren oder in unserer Gesellschaft produzieren, wie das verteilt wird, dass es fair verteilt wird, dass es distributive ist. Und diese zwei Prinzipien sind so Kern von dieser Theorie, dass man versucht, nicht nur ein bisschen weniger schlimm zu sein, sondern sogar darüber hinaus zu gehen und wirklich regenerativ. Es ist natürlich sehr ambitioniert, aber ich glaube, das ist einmal auch wichtig, dass wir diese großen Ziele und Visionen haben. Was das dann konkret, wie man das konkret im Lieferschutzgesetz umsetzen könnten, bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, Anna, ob
das... Ich glaube, so als Prinzipien ist das auf jeden Fall irgendwie enthalten oder kann man es aus der Linse sehen, weil wenn du sagst, so die Gewinne zum Beispiel gerechter verteilen, ja, wir hören ganz oft so die Skepsis oder den Vorwurf, so ja, aber dann wird ja alles teurer. Und wenn wir uns aber anschauen, was zum Beispiel beim Schoko-Nikolaus-Test oder beim Schoko-Osterhasen-Test rauskommt, ja, das sind die teuersten Produkte, die, wo am wenigsten Standards eingehalten werden. Die sind nicht bio und die haben keinen fairen Handel dahinter. Das heißt, da wurden die Menschen nicht angemessen gezahlt. Da streichen aber dann die Hersteller, irgendein Schweizer Schokokonzern, am meisten Gewinne ein. Also das ist das Gegenteil von dem, was jetzt der Donut vorschlägt an Prinzip. Und mit dem Lieferkettengesetz, dadurch, dass man sagt, okay, faire Löhne müssen bezahlt werden und dadurch, dass man sagt, es darf nicht in der Lieferkette zu massiven Umweltschäden kommen, soll ja genau so dieses gerechte Verteilen eigentlich realistischer werden, sagen wir. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen kommen, das haben wir auch schon oft betont. Also das ist schon auch ein jahrelanger Wandel, der da stattfinden muss. Mhm. Aber vom Prinzip her, glaube ich, das sehe ich da schon, kann sich schon widerspiegeln.
Mhm. Also wir befinden uns ja in der Woche des Black Friday, im Prinzip auch ein Sinnbild des absoluten Überkonsums auf dieser Welt. Seht ihr da von der Seite der Konsumenten, Konsumentinnen, irgendwelche Veränderungen in den letzten Jahren? Ja, wie sieht denn das aus deiner Sicht aus?
Ich glaube, die richtige Frage ist ja eigentlich eher, dass wir zu Black Friday so viel shoppen können und dass es so viele Aktionen gibt, liegt ja auch an der Überproduktion und an diesem massiven Wettbewerb zwischen den Unternehmen, da jetzt gerade in der Zeit möglichst viel Umsatz zu machen, und wir werden ja als Konsumentinnen da gelockt mit wirklich irrwitzigen Angeboten und auch sehr viel eigentlich Lügen, die da aufgetischt werden und wo wir verlockt werden, irgendwie noch was Neueres zu kaufen und billig, aber vielleicht ist es gar nicht so billiger als normal. Es ist nur eine große Werbung, als wäre es so viel billiger, und wir werden eigentlich da verführt, obwohl glaube ich, sehr breit schon so die Erkenntnis ist, das Billigste ist eigentlich das, was man nicht neu kauft, was man repariert. Wir haben einen Reparaturbonus, der auch sehr groß, sehr viel genutzt wird in Österreich zum Beispiel. Aber es wird so viel Werbung ja, rausgeballert da rund um die Zeit. Und ich glaube, da kann man sich gar nicht beeinflussen lassen, weil es uns so überall im Alltag begegnet, auf Social Media, auf den Plakatwänden, überall dieser Stress, für Weihnachten schon einkaufen. Das ist eh, wie du gesagt hast, das ist so ein Sinnbild für diesen Überkonsum, aber eben auch Überproduktion und diese Irrsinnigkeit, die immer schneller wird und immer mehr uns eigentlich reinzieht, dass wir mehr kaufen.
Also sprich, das Billigste ist noch immer gar nichts zu kaufen.
Ja, das, was man schon hat, reparieren, tauschen. Ja, es kommt uns ja teuer zu stehen als Gesellschaft. Und das ist ja momentan das Problem, dass das irgendwie nicht reflektiert ist, weil diese Kosten ausgelagert werden oder verschleiert werden. Mhm. Und das sieht man so stark am Black Friday.
Wir haben viel über Unternehmen und Politik gesprochen. Die Rolle der KonsumentInnen, wie siehst du die?
Wir können alle mehr machen. Wir können auch mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wir können nur so gemeinsam das System ändern. Ja. Ich würde mir viel mehr wünschen von Leuten auch wie ich. Ich meine, ich sehe mich als privilegiert, ja, dass ich auch zuerstens eine gute Ausbildung bekommen habe. Ich habe jahrelang sehr gut verdient. Ich könnte gemeinsam mit meinem Mann ein Haus leisten. Ich habe ja nicht so viel Stress. Ich meine, viele, glaube ich, die bei Black Friday arbeiten gehen, muss mir auch sagen, machen das wahrscheinlich, weil das jetzt wegen der Teuerung auch, also die können, also die sehen eine Möglichkeit, wo sie vielleicht ein bisschen für den Weihnachtseinkauf einsparen können und machen das, ja. Aber ich habe den Privileg, dass ich mich besser ausbilden kann. Ich weiß auch, was nachhaltig ist, was nicht nachhaltig ist. Ich versuche meine Zeit, meine Freizeit damit zu verbringen, Kleidertausche zu organisieren mit Freunden oder gemeinsam mit meinen Kindern kochen. Ich bin Mitglied von einer Food Coop, ich bringe mich da ein. Also ich versuche auch in meiner Freizeit das zu machen. Ich würde mir wünschen, dass mehrere Leute, die wie ich ein bisschen die Zeit haben oder Netzwerke haben, auch Influencers sind gefragt, also Leute, die ein bisschen eine Position haben, die nutzen könnten, mit gutem Vorbild vorangehen würden, könnten und dann vielleicht auch neue Projekte, neue Initiative mitgestalten. Ich glaube, das ist, was wir mehr brauchen. Wir können das nicht als Einzelkonsument lösen, aber wenn wir zusammenarbeiten, ich sehe auch, wo ich wohne, dass wir gemeinsam in meinem Dorf, wo ich wohne, eigentlich Initiativen auf die Beine bringen. Wir haben ein Reparaturcafé vor kurzem gegründet. Wir reden jetzt gemeinsam über beim Makerspace, um mehr Upcycling zu schaffen und so. Also ich glaube, wie gesagt, gemeinsam können wir viel mehr machen. Und eben, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute das machen würden.
Volle Unterstützung. War richtig, richtig gut beschrieben gerade.
Zurück vielleicht auch zum Lieferkettengesetz, weil das ja das Hauptthema ist. Eine letzte Frage zu dem Thema halt auch noch an dich. Also findest du, ist das eben überhaupt der richtige Ansatz?
Also natürlich brauchen wir Gesetze. Also wir brauchen Rahmenbedingungen. Wenn ich Donella Meadows wieder zitieren darf, sie hat diese berühmte Paper geschrieben, kurz bevor sie gestorben ist, Hebelpunkte, wie man ein System ändern kann. Also nach ihrer Erfahrung über mehrere Jahrzehnte mit ihrem eigenen Versuch, das System zu ändern und innerhalb der planetaren Grenzen zu bringen, hat sie feststellen müssen, dass mit Steuer, ja, und Gesetzeänderungen, dass man das System selbst nicht, also man kann das System nicht nur mit solchen Mitteln ändern. Man muss es zuerst oder gleichzeitig Ziele ändern und Narrativen ändern. Wir haben ja gesehen, dass, also wir erleben jetzt, du erlebst ja sicher sehr viel Widerstand gegen diesem Lieferkettengesetz. Wir haben das mit CO2-Steuer erlebt. Wir haben die Protesten in Frankreich mit den Gilets jaunes erlebt. Also wenn man versucht, nur mit Gesetze oder nur mit Steuer eine Gesellschaft zu ändern, wo aber der Narrative ist immer wachsen, 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 dann wird das schwierig. Also wir brauchen beides, glaube ich. Und genauso wie ich mir wünschen würde, mehr Leute wie ich sich einzubringen, würde mir auch wünschen von großen Konzernen. Und ich weiß, es gibt viele bei diesen Konzernen, die anders denken und anders ticken und nicht laut sagen. Ich würde mir auch mehr Mut von Konzernen, die das vielleicht unterstützen würden, auch zu sagen, hey, es geht nicht weiter, wir würden uns das wünschen. Also es braucht einfach viel mehr, genau, viel mehr Diskurs und Mut und Entscheidungsträger, die bereit sein, bereit sind, zu sagen, es muss einfach anders sein. Weil ich glaube, die meisten Leute wissen das und die trauen sich einfach nicht, das zu sagen.
Eigentlich haben wir sogar in letzter Zeit da ganz gute Erfahrungen gemacht, weil sich ein paar österreichische Unternehmen sehr mutig auch ausgesprochen haben in Bezug auf das Lieferkettengesetz und auch gesagt haben, hey, wir wollen das. Kannst du da vielleicht ein bisschen Anna dazu erzählen, was da die ersten Schritte waren oder nee, vielleicht gar nicht die ersten Schritte, aber einfach das ausgesprochen haben, was innerhalb der Unternehmen sowieso schon im Brodeln ist.
Ja, tatsächlich war das wirklich ein richtig cooler Prozess. Wir sind auf Unternehmen zugegangen, haben gesagt, hey, wollt ihr diesen Brief unterstützen, ein offener Brief an den Wirtschaftsminister Martin Kocher vor allem, wo in dem Brief ist geschrieben eben, wir brauchen ein starkes Lieferkettengesetz, wir brauchen fairen Wettbewerb, weil wir jetzt darunter leiden, dass manche Konzerne einfach Menschenrechte und Umwelt ignorieren, auslagern und wir versuchen es besser zu machen und wir brauchen das für alle. Und wir haben über 70 Unterschriften bei dem Brief und das reicht wirklich von größeren, mittleren Unternehmen in Österreich, also zum Beispiel Fürslauer oder die Ökostrom AG, VBV, die Vorsorgekasse und auch IKEA Österreich, bis zu sehr viele kleine Unternehmen, die eben zum Beispiel ja, Kleidungsstücke in Wien nähen aus nachhaltigen Stoffen und sagen, wir kennen unsere Lieferkette durch und durch, die ist kurz und wir konkurrieren halt mit jenen, die das ganz anders machen. Und das war wirklich sehr mutmachend, dass wir da auch so viel Unterstützung bekommen haben. Wir sammeln auch noch weiter Unterschriften, also falls hier UnternehmerInnen zuhören und der Brief ist auch zu finden auf unserer Website und in den Shownotes. genau, aber ich denke, das ist wirklich so ein guter Appell auch zum Schluss so. Lass uns mutig sein und auch zu sagen, es braucht die großen Veränderungen. Wir können nicht nur immer an den kleinsten Rädchen drehen. Und wir wissen es ja, dass sich alles ändern muss. Katharina Rogenhofer zu zitieren, ändert sich nichts, ändert sich alles.
Ein gutes Schlusswort. Abgesehen von Unternehmen könnt ihr uns natürlich auch mit eurer Unterschrift unterstützen. Wir haben unsere Kampagne auf unserer Website aktuell laufen. Sobald ihr auf unsere Homepage geht, poppt es von selbst auf, ihr kommt gar nicht drum herum. Es sind 3 Klicks im Endeffekt. Wir haben jetzt, glaube ich, die 12.000 geknackt.
Ja, heute.
Genau, und freuen uns. Wir peilen jetzt 20.000 Mal an und ein bisschen Zeit haben wir noch bis Ende des Jahres. Also auf der europäischen Ebene geht es auch hoch her. Also euer Engagement, eure Unterstützung ist gefragt. Wir freuen uns über auch eure Kommentare. Leitet gerne diesen Podcast auch weiter. Danke vielmals für dieses wirklich spannende Gespräch. Ich weiß jetzt viel mehr, wie wir diesen Wandel hinkriegen. Und ich glaube, das eine greift ins andere. Und wenn wir da alle dran sind, das nehme ich auf jeden Fall mit, dann kann es auch gelingen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Kirsten. Welcome.